Und was auch ganz oft ist, ist, dass nur dieses erste Elternzeitjahr betrachtet wird, weil
Ja.
viele planen damit. Und langfristig macht es aber Sinn, alle 3 Jahre anzuschauen oder sogar noch länger, dass man einfach nicht so sagt, okay, alle machen 12-2, das scheint super zu sein, sondern sich hinzusetzen, seine Bedürfnisse rauszufinden, auch mal in den Austausch zu gehen, wie hätte ich denn gerne meine Elternzeit, weil das kommt ja nicht wieder, ne, diese Zeit. Und dann zu gucken, was gibt es für Elternzeitmodelle, wie kann man das Ganze finanzieren und dann am Ende danach entscheiden und nicht nach dem, wie es andere Paare vielleicht machen.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin hier im Podcast, und heute geht es darum, wie man sich in seiner Schwangerschaft organisiert. Welche Anträge muss ich wann stellen? Welche Leistungen stehen mir eigentlich gesetzlich zu? Und wie läuft das mit dem Sorgerecht, wenn wir nicht verheiratet sind? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, wie lost ich war, was alles so rund um die Geburt zu organisieren ist. Ich war ja schon Hebamme und daher war ich ziemlich gut aufgestellt, was so in der Schwangerschaft und für die Geburt zu organisieren ist. Aber was die ganzen rechtlichen und finanziellen Dinge betrifft, da ging es mir so wie wahrscheinlich vielen werdenden Eltern. Ich wusste echt nur vage, was da so zu machen ist und vor allen Dingen auch wann. Und weil es ganz schön nervig ist, dass jede Familie das wieder ganz neu für sich rausfinden und googeln muss, bringen wir heute mal Licht ins Dunkle des Orga-Dschungels. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir heute eine Orga-Queen eingeladen. Und das ist Madeleine Schrimpf, besser bekannt als Orga-Mami. Herzlich willkommen, liebe Madeleine.
Hallo, liebe Jana, vielen, vielen Dank. Das war so schön gerade, weil ich mich so, so wiedergefunden habe. Weil das ist genau so, wie es mir ging damals in meinen Schwangerschaften. Und genau das ist auch der Grund, warum ich angetreten bin für das, was ich heute mache. Vielen Dank für diese wunderbare, super schöne Einleitung.
Sehr gerne. Und du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Du warst nämlich Bankkauffrau, hast BWL und Medien studiert und dann in Lehre und Forschung in Unternehmensführung und Organisation gearbeitet und hast nach deinem zweiten Kind Orga-Mami gegründet. Madeleine, dir ging es ja ähnlich wie mir, als du dein erstes Kind bekommen hast. Und beim zweiten hast du gefühlt wieder von vorne angefangen und dich geärgert, dass du nicht alles aufgeschrieben hattest, ne? Und so ist deine Business-Idee entstanden, nämlich so eine Orientierung durch 40 Wochen der Schwangerschaft zu geben und sogar auch noch darüber hinaus. Madeleine, wenn du jetzt mit deinem heutigen Wissen nochmal dein erstes Kind bekommen würdest, was würdest du anders machen?
Wow, das ist eine große Frage, Jana. Ich würde viele, viele kleine Dinge anders machen. In meiner ersten Schwangerschaft, da hatte ich einen geplanten Kaiserschnitt aufgrund einer, ich sag mal, harten Indikation, Plazenta previa totalis. Du weißt, was das bedeutet.
Ja, also wenn die Plazenta sozusagen vorm Ausgang liegt, sodass das Kind nicht vaginal geboren werden kann. Das geht einfach nicht und dann muss man einen Kaiserschnitt machen.
Da kann man nur auf die Schulmedizin zurückgreifen. Und ich wusste das schon relativ früh in meiner Schwangerschaft. Das kann man ja durch Ultraschall relativ schnell rausfinden. Für alle Frauen, die das jetzt auch betrifft, es ist so, dass sich das mit der Zeit noch ändern kann, ne? Und diese Plazenta noch hochzieht und dann kein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Aber bei mir war das so, dass es dann zumindest noch nah am Muttermund war und deshalb der Kaiserschnitt eigentlich überhaupt nicht diskutabel war. Und ich wusste damals nicht, dass ich mich hätte trotzdem sehr, sehr gut auf diesen Kaiserschnitt vorbereiten können. Es gibt so viel, was man machen kann im Vorfeld und auch hinterher und auch, was man beeinflussen kann beim Kaiserschnitt oder direkt danach, ne, was dann sowas wie Bonding angeht, Nabelschnur auspulsieren lassen. Das sind alles Themen, die sind da auch Thema, aber nur, wenn du sie zu einem Thema machst, weil ansonsten läuft der Klinikstandard ab und du hast keinen Einfluss. Und dann ärgerst du dich vielleicht hinterher, ne? Und ich weiß, ich müsste da eigentlich langsam abschließen mit, aber das ist so eine Sache, wenn man dann weiß, was alles geht, dann, also mir hängt es zumindest sehr nach, ne?
Ja. Also da hättest du gerne einfach mehr Informationen im Vorfeld zu gehabt, ne? Dass du gewusst hättest, okay, das und das kann ich tun, weil tatsächlich, wie du sagst, ne? Also es gibt Kliniken, die sind da sehr offen oder sehr weit und geben einem viele Optionen, aber in anderen wird nicht viel darüber gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt.
Mhm. Genau, es ist total unterschiedlich einfach. Ne? Manche Kliniken, die binden die Frauen da ein, andere machen gar nichts und machen ihr Programm. Und ja, das war so mein Schicksal damals. Und ich hatte halt null auf dem Schirm, dass das meine eigene Verantwortung ist. Ich hatte halt auch schon Blutungen in der Schwangerschaft und musste deshalb vor der Geburt schon zwei Wochen vor dem geplanten ET, der dann 3 Wochen vor dem eigentlichen ET war, liegen, und zwar liegend im Krankenhausbett und durfte teilweise nicht mal zur Toilette gehen und so, weil es halt gefährlich war. Und habe dann gedacht, ja, wenn es irgendwie was Wichtiges gäbe, dann kommt doch hier bestimmt mal einer reingeschneit und erklärt mir das und sagt, was für Optionen ich habe. Ne? So naiv, wie ich damals war beim ersten Kind. Und das passiert aber nicht. Also wenn du Glück hast und hast eine gute Klinik, wo auch Leute sind, die Zeit haben für sowas und wo das auch chefarztmäßig vielleicht ein Thema ist und hoch aufgehängt ist, dann kannst du Glück haben, dass da einer kommt und dir deine Option sagt. Aber im Regelfall, wenn du in einer großen Level-1-Klinik bist, wo solche Fälle, sage ich mal, ne, oder Frauen dann hinkommen, da passiert das nicht. Also das ist wirklich eigene Verantwortung. Und heutzutage gibt es ja zum Beispiel auch Geburtsvorbereitungskurse für Frauen, die einen geplanten Kaiserschnitt haben werden. Ne? Und hätte ich das damals gewusst, das sind ja dann Dinge, die dort alle aufkommen und vermittelt werden. Das
wenn,
ist
man,
was,
wenn man liegen muss, ne, dann kommt ja noch dazu, dass man gar nicht aber zum Beispiel so einen Kurs besuchen kann. Also da muss man dann wieder wissen, was es für Online-Angebote vielleicht gibt und so weiter. Ne?
Richtig.
Ja, also auch
aber
das
ich wusste es
gibt
ja auch lange vorher.
Ja,
ich wusste es lange vorher, dass ich den Kaiserschnitt kriege.
Das stimmt.
Aber nicht, dass mir keiner sagt, was es für Optionen gibt.
Ja.
Ne? Und das ist auch so ein genereller Punkt zu deiner Frage, den du jetzt hattest, was würde ich anders machen? Mhm. Ich würde mich viel, viel mehr informieren. Es gab so viele Dinge, die ich nicht wusste, weil ich nicht wusste, wo ich suchen soll, ne, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und ich habe eine Checkliste bekommen, zum Beispiel von meiner Krankenkasse, als ich gemeldet habe, ich bin schwanger, eine ganz kleine, und auch von meinem Arbeitgeber, wo dann sowas drauf stand zu Elternzeit, zu Elterngeld und halte Kontakt und so weiter und so fort. Aber das ist ja längst nicht alles. Ne? Das hat jetzt zum Beispiel mit dem Kaiserschnitt und der Geburtsvorbereitung nichts zu tun. Und das hat mir immer gefehlt.
Dann lass uns doch da gleich mal einsteigen. Wir geben euch jetzt nämlich hier mal ganz viel mit. Du arbeitest ja mit vielen Checklisten und mir liegt hier auch gerade eine von dir vor. Und da teilst du die To-Dos, die es gibt, zwar einerseits so den einzelnen Schwangerschaftswochen zu, aber eigentlich kann man so sagen, dass es bei dir so 4 wichtige Themengebiete gibt. Mhm. Magst du uns die mal vorstellen?
Genau, also ich habe versucht, einen Orga-Fahrplan zu erstellen, wo halt diese ganzen verschiedenen Themen alle mit reinfinden. Also alles, was dir die Krankenkassen sagen würde, was dir dein Arbeitgeber sagen würde, was für die Geburt relevant ist, was es da alles zu organisieren gibt und so weiter und so fort. Und das sind insgesamt 35 Themen geworden, die ich dann versucht habe, chronologisch zu sortieren, dass man das so ein bisschen abarbeiten kann. So ungefähr jede Woche ein To-Do. Ne? Wir sind ungefähr im Schnitt 40 Wochen schwanger. Nicht ganz, weil die Berechnung ja auch wieder ein bisschen komisch ist. Und aber so ungefähr.
Weil die Kinder immer nicht lesen, wann dieser Termin ist, ne? Die lesen ja den Mutterpass nicht, deshalb suchen die sich das selber aus.
Ja, das ist gemein. Ja, und deshalb versuche ich das so ein bisschen zu takten, dass man das nach und nach machen kann. Das ist die Reihenfolge, die ich da vorschlage, ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist bei jeder Frau wieder ein bisschen anders. Zum Beispiel das Thema, wann man seinen Arbeitgeber informiert. Das ist für eine Frau total wichtig, weil sie vielleicht ins Beschäftigungsverbot geht und kommt bei einer anderen Frau vielleicht später auf den Plan, weil noch eine Beförderung ansteht oder so. Da muss man ein bisschen gucken. Aber der Vorschlag ist erstmal da, die Themen sind da und dann kann man das Ganze für sich anpassen. Und du hast schon
man
die 4
anpassen,
Bereiche.
Ne? Man kann es anpassen und man kann auch immer mal entscheiden, ob man irgendwas zum Beispiel nicht braucht. Oder also natürlich von diesen klassischen Orga-Sachen, irgendwann muss man es seinem Arbeitgeber mitteilen.
Richtig.
Aber zum Beispiel, ob man irgendwann, weiß ich nicht, eine Babyparty macht oder so, ist einem ja dann überlassen. Ne? Aber du schlägst das auch trotzdem mit vor. Also es sind sozusagen so diese Hard Facts, aber auch so diese weichen Faktoren.
Richtig. Und du hattest die 4 Bereiche angesprochen. Das ist der klassische Orga-Bereich. Über den würde ich heute auch sehr gerne ein bisschen tiefer reden. Dann gibt es den rechtlichen Bereich, wo man diese ganzen gesetzlichen Vorgaben beachten muss, Fristen einhalten und so weiter und so fort. Den finanziellen Bereich, wo es zum Beispiel um Elternzeit geht oder darum, wie wird das Kind krankenversichert und was kostet das. Das ist so ein Punkt, der passt auch in den organisatorischen ein bisschen rein. Ne? Manchmal überschneidet sich das auch so. Und den medizinischen oder ich nenne das auch geburtsvorbereitenden Bereich, wo es dann so um Schwangerschaftsvorsorge geht, um den Geburtsvorbereitungskurs, wann man nochmal zum Zahnarzt gehen sollte oder wie man den richtigen Wohlfühlgeburtsort findet.
Ja, da fallen mir gleich so viele Dinge ein, wenn du das sagst, ja?
Ja.
Aber wir haben ja im Vorfeld, genau, wir haben ja im Vorfeld gesprochen und haben gesagt, das ist so viel, das kann man jetzt nicht alles abdecken. Und deshalb beschränken wir uns heute auf den Bereich, der jetzt klassischerweise nicht unbedingt von Hebammen abgedeckt wird. Also wir sprechen nicht darüber, wie man eine Hebamme findet oder den richtigen Geburtsort, sondern es geht eher so um diese Orga-Themen drumherum.
Also keine Angst, das ist, wenn ihr euch die Checkliste vornehmt, steht da auch nicht irgendwie, das ist jetzt klassischer Bereich und das ist finanziell. Das ist alles so ein bisschen technisch gerade, wie wir drüber sprechen. Ne? Man kann das nur so ein bisschen klassifizieren, um die Themen mal so ein bisschen zu ballen. Mhm.
Dann steigen wir doch da mal ein.
Das erste Thema, was ich aufmache in meiner Checkliste, heißt: Orientiere dich und mache dir einen Plan. Und früher war es so, habe ich das Gefühl, also in meiner ersten Schwangerschaft war es so, dass ich so in der Luft hing. Und meine Herausforderung war, die Infos überhaupt zu finden. Was muss ich alles machen? Ne? Wir hatten ja schon über diese kleinen Checklisten von Arbeitgebern und so gesprochen. Aber ist das jetzt wirklich alles? Dann kommt die Nachbarin noch und weiß was, ne? Und so kommen die Themen nach und nach zusammen. Und heute habe ich mehr das Gefühl, auch über Podcasts, über soziale Medien, YouTube und so weiter, dass die Themen mehr oder weniger bekannt sind. Nicht alle, aber viele, dass da viel, viel mehr Aufklärung ist. Auch nicht nur von den offiziellen Stellen. Und dass es eher so einen Wust an Informationen gibt.
Es ist teilweise schon zu viel. Ja. Also man hat einfach so einen riesen Haufen da vor sich liegen und weiß gar nicht, wie gehe ich es jetzt an und was vor allen Dingen wann.
Genau. Mhm. Dafür ist die Liste da. Genau. Also es ist nicht nur so, dass du dann wirklich alle Punkte hast, sondern du sparst dir auch dieses Aussortieren. Das finde ich auch ganz wichtig. Ne? Was ist denn da jetzt wichtig und was nicht? Mhm. Und dieses Orientiere dich und mache dir einen Plan, da geht es dann halt konkret darum, welche To-Dos gibt es und dann wann kommt was. Da habe ich ja schon eine Reihenfolge vorgeschlagen, aber da stehen dann auch nochmal die Fristen dran. Und in der Checkliste, die man sich kostenlos auch runterladen kann auf orgamami.de, gibt es auch so ein Feld, wo man dann seine persönlichen Fristen eintragen kann. Also dann, wenn dann da steht, 7 Wochen vor ET Elternzeit anmelden für den Partner oder die Partnerin, kann man sich ja dann ausrechnen, in seinem Fall, wann das ist und hat direkt eine Deadline, die man da in die Checkliste eintragen kann und dann auch zum Beispiel in sein Handy übernehmen kann und wird dann erinnert, dass man es garantiert nicht vergisst.
Ja, super.
Dann kann man gucken, was ist für mich überhaupt relevant. Das hattest du auch schon angesprochen ganz am Anfang, dass man die Liste einmal durchgeht und guckt, brauche ich überhaupt ein Blessing Way oder eine Babyparty oder müssen wir überhaupt das Sorgerecht klären und die Vaterschaft anerkennen lassen oder brauchen wir das nicht, weil wir ja verheiratet sind. Ne? Das ist was, das muss nicht jeder machen. Und dann, dass man einmal aufteilt, wer macht was. Also ich bin dafür, dass die Partnerin oder der Partner direkt mit ins Boot geholt wird und nicht, wie so oft die Frauen das ganz alleine machen und dann höchstens beim Thema Steuern oder Elterngeld dann der Partner mal mit daneben sitzt, weil die Frau einfach so viel näher dran ist. Dadurch, dass sie das Baby im Bauch hat, hat die diese Themen viel mehr auf dem Schirm und recherchiert da mehr. Ich will nicht sagen, dass es keine Väter gibt, die da auch mitmachen oder Zweitmamas. Aber normalerweise sitzen die Frauen da und kommen gar nicht so auf die Idee, dass der Mann da vielleicht auch ein bisschen mithelfen kann.
Also man kann das gleich mal einteilen, ne? Das machst du, das mache ich. Und zu welchem Zeitpunkt? Weil viele Sachen, wie du ja auch gesagt hast, sind schon sehr früh relevant, wenn auch beide wahrscheinlich noch arbeiten, also gleichmäßig viel ja auch zu tun haben. Es ist ja nicht so, dass man dann alles in die Zeit packt, wo man dann im Mutterschutz ist, wo man sich dann schön um alles kümmern kann. Da sind viele Fristen dann einfach auch schon verpasst.
Da ist sehr viel vorbei.
Finde ich das eine ganz gute Idee von dir, das auch gleich mal schön aufzuteilen.
Genau. Manche Sachen lassen sich auch gut zusammen machen, sowas wie Elternzeitplanung. Ne? Dann macht es Sinn, dass einer sich mal hinsetzt und die Basics sich so ein bisschen aneignet und das dann erklärt und man sich dann zusammen um eine Lösung bemüht. Genau. Oder man kann es auch auslagern. So ein Thema wie Elterngeld eignet sich sehr gut dafür, wenn man sagt, oh Gott, da will ich jetzt gar nicht rein. Ne? Also die Basics sollte man schon kennen, aber da kann man sich dann auch Dienstleister dazu holen.
Und richtig, so finde ich, gerade wenn es ein bisschen komplizierter ist, ne? Wenn man freiberuflich unterwegs ist oder wenn noch bestimmte andere Faktoren dazukommen, dann macht es manchmal Sinn, sich beraten zu lassen, weil man dadurch dann unter Umständen auch wieder hinten raus Geld spart.
Auf jeden Fall. Und so finde ich es halt auch ganz wichtig, einmal zu gucken, welches Thema ist uns wichtig, wo wollen wir mehr Zeit reinstecken, was streichen wir komplett, weil es nicht relevant ist, was machst du, was mache ich. Und dann einmal einen Plan zu haben und dann kann man den ja systematisch abarbeiten. Ne? Also dann hat man den Plan für die Schwangerschaft und es ist besser, als einfach loszugehen, schwanger zu sein und dann irgendwann ploppt was auf und dann steht man da und ist vielleicht aktionistisch, weil man das Thema vorher nicht kannte und die Frist ansteht.
Ja, genau. Und für manche Sachen braucht man ja auch Termine, ne? Also zum Beispiel für diese Anerkennung, genau, was du gerade schon gesagt hast, da braucht man Termin beim Jugendamt beziehungsweise Standesamt. Das kann, also zum Beispiel hier in Berlin, ist das eine schwierige Sache, so einen Termin zu bekommen.
Ich sage mal, das Schlagwort unterirdisch, das höre ich immer mehr. Also, dass sich die Dinge viel mehr vorverlagern, also in die Frühschwangerschaft. Da muss man ein bisschen differenzieren, wo man wohnt. Das ist dann unterschiedlich, wie du sagst, auch mit den Behörden. Manche haben da total die Auslastung und man kriegt ganz schlecht einen Termin. Woanders ist es überhaupt kein Thema. Da klopft man an und ist sofort da. Aber das Thema früh zu kennen und einmal abzuklären und einmal zu checken, wie ist es denn bei uns, das ist wichtig, ne? Und dann ist es ja nicht schlimm, wenn man den Kinderarzt schon irgendwie im 4. bis 6. Monat mal kontaktiert und fragt, habt ihr noch Plätze frei?
Richtig. Ja,
aber das, da wären wir jetzt schon in einem To-Do drin.
Genau.
Genau, ja, wichtig ist,
mir fällt es gerade ein mit dem Kindergartenplatz, da ist es ja ähnlich. Ne? Da habe ich neulich so einen lustigen Post gelesen. Auf dem Dorf ist es so, ne, da sagt man dann der Kindergärtnerin, die man ja gut kennt, hey, die Lina kommt übrigens ab Sommer zu euch und die sagt, ja klar, ist eingeplant, ne? Und hier in Berlin ist es so, du läufst dann irgendwie 100 Stellen an und versuchst dein Kind da irgendwie reinzukriegen, rufst immer wieder an, ne? Klappt das auch wirklich? Ja. Also das ist eine ganz andere Nummer.
Das Thema Kindergartenplatzwahl, Kita-Platzwahl, das ist auch wirklich was, was so unterschiedlich ist. Und das kommt gleich später auch nochmal, weil das ist ein klassisches Orga-Thema, worüber wir ja heute sprechen.
Ich crash hier total deine Reihenfolge, tut mir leid.
Ist überhaupt nicht schlimm, das können wir ja dann am Ende oder da, wenn es dann dran ist, abkürzen. Aber weil du es gerade sagst, es ist wirklich so. Ich hatte auch einen Post gelesen, das ist ja immer wieder auf Instagram gerade auch ein Thema. Und da hatte eine Mama ganz entsetzt geschrieben, sie suchte für ihr zweites Kind den Krippenplatz und hat überhaupt nicht auf den Schirm, dass es da Probleme geben könnte, weil sie ja schon ein Kind hatte. Ne? Und jetzt war es soweit, dass das Kind in die Krippe gehen konnte und die haben gesagt, wir haben keine Kapazitäten. Und die hat gesagt, wie, ich dachte, mein großes Kind ist doch schon hier, wieso haben sie da jetzt keine Kapazitäten? Und dann stand die ohne Krippenplatz da, weil sie einfach nicht vorher einmal gefragt hat. Ne? Und ich meine, du gehst da ein und aus und hast das nicht auf dem Schirm.
Verrückt.
Und das kann nicht sein. Das ist einfach doof. Und es ist, wie du sagst, wirklich so unterschiedlich. Auf dem Dorf geht man hin, nicht überall. Bei uns, wir wohnen ja auch sehr ländlich, da ist es auch schon schwierig, gerade mit Krippenplätzen. Aber ich habe jetzt jüngst auf Instagram auch gelesen, dass manche Kindergärten sagen, wir haben da kein Problem mehr, weil Geburtenrückgang.
Ja.
Und bei uns kriegt jeder einen Platz.
Ja, vielleicht wird es auch in der nächsten Zeit wieder alles ein bisschen einfacher. Ja? In den Kreißsälen entspannte sich ja auch schon etwas.
Kann sein, wäre schön. Ja. Da haben wir wieder eine bessere Betreuungsquote. Mhm. Sowohl im Kindergarten als auch im Kreißsaal. Aber zurzeit ist es noch unterirdisch und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, früh einfach schon mal zu fragen. Also dass man nicht irgendwie 3 Wochen vor Kindergartenstart da anfängt, sondern in der Schwangerschaft schon mal guckt, wie ist die Situation bei mir vor Ort? Und ist die entspannt, kann man ja vielleicht einen Haken dran machen, ne? Oder halt entsprechend das Ganze ein bisschen entspannter betrachten.
Richtig.
Ich mache mal weiter mit dem zweiten Thema im klassischen Orga-Bereich. Ich habe nämlich insgesamt 12 mitgebracht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen durchfliegen. Und das zweite Thema ist, dass man einfach mal relativ zu Beginn der Schwangerschaft schon die Krankenversicherung checkt. Und bei der Krankenversicherung ist es so, also ich jetzt als Mama selbst, ne, es geht dann auch später nochmal um die Krankenversicherung des Kindes, aber jetzt geht es um die Krankenversicherung für dich als Frau. Und bei den Krankenversicherungen sind die gesetzlichen Leistungen, die jede Versicherte und jeder Versicherte bekommt, bei allen Krankenkassen gleich. Die sind im Sozialgesetzbuch geregelt und da fallen zum Beispiel die ärztlichen Leistungen drunter, die Hebammenbetreuung, die Geburt an sich, die muss ja auch bezahlt werden, bestimmte Medikamente, die man kriegt oder der Anspruch auf eine Haushaltshilfe und sowas. Das ist auch gleich nochmal Thema. Und dann gibt es aber noch die freiwilligen Zusatzleistungen, die die Krankenkassen zahlen und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und wie das ausgestaltet ist, das macht jede Krankenkasse selbst. Also das legt das für sich in der Satzung fest und da gibt es zum Beispiel extra Schwangerschaftsbudgets, wo man Zusatzuntersuchungen draus bezahlen kann oder auch eine Hebammenrufbereitschaft. Ne? Also wer außerklinisch gebären will,
Da gibt es so Packages, ne? Oder so Budgets, wo man verschiedene Dinge abrufen kann, ne? Aus diesem Budget, richtig.
Richtig. Und das ist total unterschiedlich. Die eine Krankenkasse, die zahlt da 100 Euro, die andere übernimmt die komplette Hebammenrufbereitschaft. Und diese Pauschale ist ja auch sehr, sehr teuer geworden mittlerweile. Das hat sich ja, oder es ist auch sehr unterschiedlich, was das kostet von Stadt zu Stadt und Region zu Region. Aber das, da ist es mit 100 Euro halt auch nicht getan.
Nein.
Und deshalb lohnt sich Vergleichen hier total. Erstmal, um zu wissen, was bietet meine Krankenkasse überhaupt an? Welche Leistungen sind mit dabei? Und dann, wie hoch sind auch die Leistungen? Oder wie hoch ist so ein Schwangerschaftsbudget? Und da kann man mal für sich so reflektieren, was hätte ich gerne, was brauche ich? Wenn ich zum Beispiel außerklinisch gebären will, ist diese Hebammenrufbereitschaft was Interessantes. Für wen anders ist es vielleicht Homöopathie oder irgendwelche Kurse, die zusätzlich bezahlt werden. Und ja, da gibt es immense Unterschiede.
Ja, das stimmt.
Genau. Und wer wechseln möchte, seit 2021 geht das relativ einfach. Da gibt es noch Wechselfristen zu beachten. Und es gibt auch eine Bindungsfrist. Also man muss schon 12 Monate bei seiner Krankenkasse sein, damit man wechseln kann. Und ansonsten geht das relativ schnell und einfach, dass man da auch von den Leistungen nochmal profitieren kann.
Ja.
Und noch ein ganz wichtiger Punkt auch zur Krankenkasse sind die Beiträge. Viele wissen das nämlich auch nicht und fallen dann aus allen Wolken, wenn der Mutterschutz losgeht oder die Elternzeit losgeht, weil sich die Beiträge ändern. Also normalerweise ist es ja so, du zahlst ganz normal während der Schwangerschaft deine Beiträge für die Krankenkasse, weil du noch arbeiten gehst oder irgendwie anderweitig versichert bist. Und dann im Mutterschutz ist es aber so, dass es darauf ankommt, ob du GKV versichert bist oder freiwillig gesetzlich versichert oder privat versichert. Und gesetzlich Versicherte und freiwillig gesetzliche Versicherte sind in der Mutterschutzzeit beitragsfrei weiterversichert. Und Privatversicherte müssen aber hier schon die kompletten Beiträge selbst zahlen. Und zwar den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil. Und während der Elternzeit ist es noch mal heftiger, weil dann müssen auch die freiwillig gesetzlichen Versicherten ihre Beiträge selbst zahlen. Also nur wenn du GKV, ganz normal GKV versichert bist, dann musst du keine Beiträge zahlen, außer du arbeitest und verdienst über eine gewisse Grenze, da musst du auch wieder was zahlen.
Ja.
Und ansonsten kommen da die Beiträge mal auf dich zu, ne? Wenn du das nicht weißt.
Und das ist eine ganze Menge unter Umständen.
Das ist, ja, und das läppert sich, ne? Weil Elternzeit ist ja nicht, ja, je nachdem, wie lange man geht, ne?
Ja.
Aber das kann ja schon mal 1, 2, 3 Jahre dauern und dann kann das teuer werden.
Ja.
Und es gibt aber für viele die Möglichkeit, in die normale gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln über die Familienversicherung und sich über den Partner oder die Partnerin mitversichern zu lassen. Das kann man prüfen. Das geht nicht immer. Das kommt so auf die Voraussetzungen an, die man hat und aufs Einkommen und so weiter. Und es lohnt sich aber auf jeden Fall, da einmal die Krankenkasse anzurufen und das prüfen zu lassen, weil das halt total ins Geld geht sonst. Das muss man einfach einmal wissen. Und das sind Themen, die habe ich halt in meinem Kurs drin, in meinem Orga-Guide drin, wo man so durch die Themen mal durchgeführt wird. Und ansonsten muss man halt Glück haben, dass einem so ein Thema mal über den Weg läuft.
Ja, sehr gut. Wie geht's weiter? Worauf muss ich noch achten?
Der nächste chronologische Punkt auf meiner Liste wäre, plane deine Elternzeit. Und wir wissen ja, die Elternzeit sind 3 Jahre pro Elternteil. Das Ganze wird mit Frist von 7 Monaten vor Elternzeit beginnen, zumindest in diesen 3 Jahren, beim Arbeitgeber angemeldet. Und die meisten Paare nehmen diese 12 Monate plus 2 Partnermonate, weil sich das von der Finanzierung fürs Elterngeld her immer gut anbietet. Aber es ist bekannt, dass das für über 90% der Paare gar nicht die ideale Lösung ist, weil es A, finanziell nicht die beste Lösung ist und auch unter Gleichberechtigungspunkten.
Das sowieso, genau.
Total, total schräg ist. Ne? Mhm. Es gibt da, vielleicht kennst du die BeziehungsinvestorInnen auf Instagram, die machen eine ganz tolle Arbeit und rechnen nämlich für junge Paare durch, die schwanger sind, welches Modell denn in ihrer Situation am besten passen würde. Das ist auch so ein kleiner Tipp für mich. Da kann man sich auch kostenlos einfach mal so verschiedene Elternzeitmodelle gegenüberstellen lassen für seine individuelle Konstellation. Und das spuckt dann aus, wie sinnvoll so eine Planung ist in der Situation oder ob es anders vielleicht mehr Sinn macht.
Total gut. Und das eine ist ja natürlich die finanzielle Situation, die ja nicht ganz zu vernachlässigen ist, aber das andere ist einfach auch, wie man gemeinsam als Familie ankommen möchte, ne?
Ja.
Und wie man sich aufstellen möchte. Also da bin ich natürlich als Hebamme, habe ich da immer diesen Blick, dass ich einfach denke, zum Beispiel die erste Zeit einfach viel gemeinsam zu verbringen, ist so, so wertvoll. Und viele denken immer so, ach naja, die erste Zeit, da ist das Kind noch so klein, das ist egal. Mhm. Ich mache dann lieber später ein bisschen Elternzeit, dann habe ich schon was davon und kann mit dem Kind irgendwie auf dem Spielplatz rumtun. Ist auch schön, aber muss man irgendwie gucken, ob es nicht auch sinnvoll ist, am Anfang viel zusammen zu sein und in dieses Elternleben gut reinzukommen, wo ja erstmal alles ganz schön chaotisch ist und man sich orientieren muss und organisieren muss. Ja, also das ist sicherlich individuell. Ne? Es kommt auch immer darauf an, wie die Arbeitssituation ist. Aber oft ist doch mehr möglich, wenn man mal genauer hinguckt.
Ja, genau richtig. Also zum einen dieses am Anfang, dass man da zusammen ist, weil der zweite Elternteil muss sich ja auch dran gewöhnen. Ich glaube, das wird total unterschätzt, weil man sich einfach gar nicht vorstellen kann, gerade beim ersten Kind, wie anders alles wird.
Und das ist oft so, ne, dass ich dann so frage, wie habt ihr es euch vorgestellt? Und dann sagen die Partner so, naja, ich bleib 2 Wochen zu Hause.
Ja.
Und dann denke ich so,
und dann geht's
das
wieder.
Ist natürlich sehr, sehr knapp kalkuliert, diese 2 Wochen. Ne? Also das ist schon, das ist schon hart. Ne? Also wenn man bedenkt, so die ersten 6 bis 8 Wochen sind Wochenbett und dann 2 Wochen davon hat man irgendwie, ist man gemeinsam da und kann gemeinsam so zusammenwachsen als Familie und danach müssen die Frauen ja dann in der Regel mit den Kindern irgendwie alleine klarkommen. Das finde ich schon ziemlich heftig.
Ja, und man weiß ja auch nicht, wie wird die Geburt im Vorfeld, tun es denn 2 Wochen. Ne? Ich hatte bei meinem zweiten Kind zum Beispiel total Probleme, wieder auf die Beine zu kommen.
Ja, und dann laboriert man rum mit Haushaltshilfe und Freunden, die irgendwie unterstützen und so weiter, ne? Statt dass der Papa oder die Co-Mutter irgendwie auch da ist, ne? Und alle einfach zusammen das entspannter wuppen.
Genau. Und was auch ganz oft ist, ist, dass nur dieses erste Elternzeitjahr betrachtet wird, weil viele planen damit. Und langfristig macht es aber Sinn, alle 3 Jahre anzuschauen oder sogar noch länger, weil wenn die Frau früh wieder einsteigt und ein bisschen wenigstens arbeitet, das ist natürlich auch total individuell, ne? Will man das? Aber wenn die eher ein bisschen wieder arbeiten, dann macht es langfristig total viel Sinn, weil die ja früh wieder im Gehalt einsteigen, in den Job wieder mit dabei sind, in ihre Sozialkasse einzahlen und so weiter und so fort. Und auch wieder Karriere machen. Und wenn der Papa dafür länger zu Hause bleibt, ist es vielleicht gar nicht mehr so ein großes Ding, wenn man langfristig aufs Geld schaut. Ne?
Ja.
In Summe betrachtet, lohnt sich das oft, wenn der Papa auch daheim ist. Kommt natürlich immer auf die individuelle Konstellation an.
Klar. Und was man möchte und so weiter.
Ja.
Aber auf jeden Fall, ne? Also da muss man gar nicht so diesem Standard folgen, sondern wirklich mal sich hinsetzen und wirklich mal überlegen, was wollen wir, was planen wir. Was denken wir, was für uns perfekt ist?
Jana, super. Super zusammengefasst. Genau das wollte ich da abschließend noch sagen zu dem Punkt, dass man einfach nicht so sagt, okay, alle machen 12-2, das scheint super zu sein, sondern sich hinzusetzen, seine Bedürfnisse rauszufinden, auch mal in den Austausch zu gehen, wie hätte ich denn gerne meine Elternzeit, weil das kommt ja nicht wieder, ne, diese Zeit. Und dann zu gucken, was gibt es für Elternzeitmodelle, wie kann man das Ganze finanzieren und dann am Ende danach entscheiden und nicht nach dem, wie es andere Paare vielleicht machen. Genau, so viel zu diesem Punkt.
Perfekt.
Mein nächster Punkt heißt, reserviere dir einen Kinderbetreuungsplatz. Und das haben wir ja gerade schon angeschnitten.
Ja, da können wir jetzt ganz schnell rübergehen.
Genau, da geht es einfach darum, wie findet man einen Platz, wie beantragt man den. Wir wissen alle, dass wir diesen Kita-Platzmangel aktuell haben. Die Platzvergabe, das ist total unterschiedlich kommunal in Berlin. Bei euch ist es ja wieder ganz, ganz anders als bei uns. Ihr habt, ich glaube, diesen Kita-Gutschein und könnt den dann 9 bis 2 Monate vor der Betreuung einreichen, müsst aber viel, viel vorher schon einen Platz finden. Weil
man kriegt über die Ämter quasi so eine Zusammenstellung von den ganzen Kitas, die im Dreh verfügbar sind und auch von den Tagesmüttern. Ne? Also die sind da alle gelistet sozusagen. Dann kann man erstmal gucken, was ist in unserem Dreh, kann sich orientieren, was passt zu einem, ne? Wo würde man gerne hin. Und dann geht's los, ne? Dann muss man da hingehen und schauen, haben die Kapazitäten. Und oft ist es dann schwierig, weil dann für die Geschwisterkinder immer schon Plätze reserviert sind und so. Und ne, so dass gar nicht so viele Plätze pro Jahr frei werden, wie man das erstmal denkt. Da muss man einfach dranbleiben. Meistens ruckelt sich's dann doch irgendwann zurecht.
Ja, so war es bei mir auch tatsächlich, dass ich es dann nochmal einruckelt. Aber bei vielen Eltern ist es halt auch zu spät mit der Anmeldung, weil sie einfach gar nicht auf dem Schirm haben, dass man sich viel, viel früher schon um den Platz bemühen muss. Und nicht erst, wenn die Anmeldefrist abläuft, irgendwie ein halbes Jahr vorher oder so. Und oftmals ist es ja noch viel mehr. In NRW ist es zum Beispiel in einigen Kommunen im November für das nächste Jahr September, wo es losgeht.
Wow.
Oder später halt auch, ne, wenn man unterjährig einsteckt, wenn das überhaupt möglich ist.
Ja.
Und Auch da ist es so, das ist dann die offizielle Frist, bis wann man sich entschieden haben muss oder sich angemeldet haben muss. Aber den Platz vorher zu finden, überhaupt mal zu gucken, wo gibt es denn Kitas in meiner Nähe und dort mal die Konzepte anzuschauen, in die Kitas reinzugehen, mit der Leitung mal zu sprechen, das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Und da muss man halt in der Schwangerschaft, je nachdem, wann das Kind betreut werden soll, wenn es früh betreut werden soll, muss man da in der Schwangerschaft schon soweit sein und gucken und fragen. Weil am Ende entscheidet ganz, ganz oft die Kita-Leitung selbst, Richtig. Wer genommen wird und ja. wer nicht. Und nicht irgendwo das Jugendamt in Berlin, was da irgendwie zentral eine Anmeldung macht oder so.
Genau.
Ja, und wenn du dann dort bekannt bist und die merken, du bist jemand, der sich immer wieder erkundigt und willst unbedingt diesen Platz haben, dann bist du wer ganz anderes auf der Liste, als wenn da ein Name übermittelt wird von einem Amt. Ne? Also wenn du dich nur angemeldet hast beim Amt, sind die Karten viel, viel schlechter, als wenn du wirklich hingehst und reges Interesse zeigst.
Klar, die freuen sich auch über engagierte Eltern, ne? Weil ja. dann ist es auch eher gewährleistet, dass du dich da ein bisschen einbringst, Dinge mitgestaltest.
Also früh kümmern, auch wenn das Baby noch gar nicht da ist. Die Anmeldung, die ist erst nach der Geburt, aber vorbereiten unbedingt vorher. Und wenn das nur heißt, rauszufinden, dass es vielleicht gar kein Problem ist mit dem Kita-Platz, dann
hat
man ja auch schon
was gewonnen.
Das wäre
dann schön, dann kann man es auch abhaken.
Genau. Ja, der nächste Punkt heißt, prüfe deine Wohn- und Lebenssituation. Und da geht es einfach mal so um das Umfeld, was ich jetzt habe. Bei vielen steht noch ein Umzug an. Das war bei mir auch in der ersten Schwangerschaft. Wir hatten aber so ein Heizungsklopfgeräusch unter dem Schlafzimmer. Also da war direkt der Keller drunter, der Heizungskeller. Und das hat geklopft die ganze Nacht. Ne?
Oh,
und dann
nein.
war klar, also das mit Baby, das geht überhaupt gar nicht. Ne? Tauschen konnten wir da auch nicht mit den Zimmern. Das hat irgendwie vom Bett nicht gepasst. Und dann wussten wir, wir müssen jetzt noch umziehen. Und da ist es nicht so ideal, wenn man das im ersten Schwangerschaftsdrittel macht. Da gibt es Studien zu, dass das nicht gut ist. Idealerweise macht man das schon vor der Schwangerschaft, dass man sucht, wenn man einen Kinderwunsch hat und merkt irgendwie, wir haben hier Probleme oder wir brauchen mehr Platz oder so. Oder dann ansonsten im zweiten Drittel oder nach der Geburt.
Aber tatsächlich entstehen ja nicht alle Schwangerschaften perfekt geplant.
Nee,
insofern.
Natürlich.
In meinen Kursen, das ist ganz oft so, dass die Eltern dann sagen, ja, wir hatten gerade oder wir werden noch umziehen. Ne? Also
ja.
das passiert dann doch. Das passiert dann doch immer wieder,
ja, ich weiß.
Dass man feststellt, ach Mensch, jetzt ist doch der Zeitpunkt gekommen. Tatsächlich würde ich so immer sagen, vom Platz her, also wenn Eltern sagen, ach, wir haben kein Kinderzimmer, dann würde ich immer sagen, ach Gott, ja, ist doch nicht so schlimm. Erstmal braucht ihr sowieso kein Kinderzimmer. Das Kind möchte gar nicht im Kinderzimmer sein, soll eh bei euch schlafen und bis es eins braucht, also da könnt ihr schön nochmal ein Jahr warten. Wenn die Wohnung klein ist, dann spart ihr noch ein bisschen Geld und könnt vielleicht lieber ein bisschen mehr Elternzeit machen. Aber klar, irgendwann kann es natürlich sein, dass dann doch es sein muss, wie bei euch, ne, wenn es ein blödes Geräusch ist oder wenn, keine Ahnung, irgendwas anderes so gar nicht passt.
Ja, wir hätten die Wohnung auch nicht aufgegeben, die war wunderschön, aber wir waren auch ewig schon mit dem Vermieter im Gespräch und so, uns hat sich nichts getan.
Ja.
ja, manchmal dann, ist es so, ne?
Manchmal muss es sein, ja.
dann muss es sein. Aber das erste, dritte sollte man halt aussparen und es dann lieber später machen. Und dann muss man halt auch mal gucken, was mache ich in der Schwangerschaft, ne? Also kann ich vielleicht das mit den schweren Sachen lassen? Muss ich vielleicht auf
Unbedingt.
Die Leiter steigen zum Streichen? Muss ich vielleicht die Dämpfe einatmen von den Farben und Lacken und so weiter und so fort?
Ne? Beantworten wir jetzt alles mit Nein?
genau. Und ja, dass man das einmal für sich prüft, wann das ein guter Zeitpunkt wäre. Und da muss man ja auch nochmal auf den Wohnungsmarkt gucken, wie es überhaupt funktioniert. Ne?
Ja.
Dazu gehört dann auch das Geschwisterkind. Wenn man schon ein Geschwisterkind hat, wie holt man das ab? Wann bindet man das ein? Wie kann man das gestalten, dass das, ja, wenn es schon größer ist, dass es auch Dinge mitentscheiden kann oder auch was mit anschaffen kann oder basteln kann für sein Geschwisterchen, damit, alles gut vorbereitet ist und wie betreut man auch das Kind während der Geburt? Das ist auch ein wichtiges Thema, ne? Dass man schon
frühzeitig. Dass man so ein paar Pläne macht, ne? Wer kann einspringen, wer kann kommen, wo kann das Kind hin? Wie ist das, wenn es losgeht, wenn es in der Kita oder Schule ist? Mit wem kann es dann mitgehen erstmal oder so, ne? Also, dass man wirklich guckt. Und was ich tatsächlich auch immer ganz wichtig finde, ist, dass das Kind dann vielleicht schon mal woanders übernachtet hat, weil tatsächlich kommt dieses Thema dann oft auf. Und das Kind war noch nie woanders. Mhm. Und dann muss es in dem Moment woanders sein. Und das macht dann oft so eine negative Verknüpfung, ne? Wenn es das noch nicht oft gemacht hat und gut kann und gerne macht, ne? Bei Oma schlafen oder was weiß ich. Und dann muss es plötzlich, dann ist das nicht so ein schöner Start.
Richtig, genau.
Ja, also dass man sich darüber Gedanken macht, finde ich auch immer super, super wichtig. Ne? Wie läuft das mit dem Kind? Wie erklärt man es dem Kind? Da gibt es tolle Bücher, da gibt es tolle Filme. Also da gibt es schon einiges, was man machen kann. Aber eben auch dieses Organisatorische. Wo kann es hin oder wer kann zu uns kommen?
Genau.
Ja.
Das Gleiche auch mit Haustieren. Ich will die jetzt nicht mit den Kindern auf eine Ebene setzen, aber auch da muss man die natürlich irgendwie gewöhnen, dass jetzt was passiert. Viele kriegen das vielleicht auch mit, so feinfühlige Hunde, Katzen, ne? Die kommen dann schon so zum Bauch und schnuppern und so. Aber wenn die zum Beispiel im Schlafzimmer mitgeschlafen haben und sollen das dann nicht mehr tun, dann ist es vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, das mal vorher schon irgendwie zu forcieren und auf den Blick zu haben. Und auch so Hygienemaßnahmen zu beachten, wie die Toxoplasmoseübertragung bei den Katzen. Hunde übertragen das nicht. Da ist es einfacher. Aber dass man die Themen einfach kennt und weiß, was man machen sollte. Auch sowas wie Impfen und Entwurmen, je nach Tier, sollte man einfach mal durchgehen und auf dem Schirm haben. Und der letzte Punkt, der in diesem Komplex noch fällt, sind Hilfsangebote. Das finde ich auch ganz wichtig, wenn es darum geht, seine Wohn- und Lebenssituation zu planen, dass ich weiß, wo kann ich hingehen, wenn irgendwie ein richtig großes Problem auftritt. Sei es, mein Partner ist plötzlich weg aus irgendwelchen Gründen oder das Geld geht uns aus oder ich habe Ängste, Sorgen, Nöte. Wo finde ich da adäquate Hilfe? Und dass ich dann nicht in dieser Situation anfange und hektisch suche, weil das ist einfach nicht ideal, ne? Sondern weiß, wo gibt es Anlaufstellen, sowas wie Krisentelefone oder Schwangere in Not oder eine Schwangerschaftsberatung. Wo finde ich das vor Ort? Oder das Programm Frühe Hilfen oder die Lotsendienste.
Frühe Hilfen oder Babylotsen, viel. Genau. Hm,
genau, in den Kliniken groß. Dann auch. Mhm. Ja. Oder wenn ich eine Wochenbettdepression bekomme, ist ein großes Thema, dass ich einfach vorher schon mal weiß, was mache ich in der Situation, gell? Und nicht erst mal reinschlittern und dann suchen, sondern vorher einfach schon mal die Themen gehört haben.
Gehört haben auf jeden Fall. Ich finde es ein ganz schön schwieriges Thema, weil es natürlich so ist, dass man auch natürlich nicht alle Eventualitäten und Katastrophen irgendwie unbedingt abklappern möchte, so auch gedanklich. Aber dass man schon mal gehört hat, wo man sich hinwenden kann, finde ich auf jeden Fall sehr sinnvoll.
Genau. Also man muss da natürlich nicht irgendwie, wie so bei Interventionen, ne, alles kennen, was es so gibt, so auch so die untersten Promille. Aber es gibt zum Beispiel vom Familienministerium so eine schöne Linksammlung und da kann man mal so durchgehen und sieht, okay, es gibt was für finanzielle Themen, es gibt was für psychologische Themen, es gibt Listen für Schwangerschaftsberatungsstellen und dass ich weiß, okay, wenn jetzt irgendwas ist, habe ich im Kopf, das Familienministerium hat eine Liste.
Das können wir euch ja vielleicht auch noch verlinken. Zusätzlich zu deiner schönen Liste.
Ja, natürlich gerne.
Ja, super.
Ja. Und der nächste große Punkt, um weiterzukommen, ist: Besorge die Erstausstattung. Ich weiß nicht, da müssen wir vielleicht gar nicht tief ins Detail gehen, weil da kann man diverse Podcast-Folgen für machen.
Ja. Ja, dazu kann man ja vielleicht einfach nur sagen, dass man natürlich nicht alles neu kaufen muss, ne? Dass es ganz, ganz großartige so Baby-Secondhand-Märkte gibt. Und gerade für so Babyklamotten ist es ja so, die sind immer noch so gut, weil die Kinder haben die noch so kurz an. Die wachsen ja am Anfang so wahnsinnig schnell und machen ja noch nicht so viel, also krabbeln ja noch nicht auf dem Spielplatz rum und zerschleißen sich die Klamotten, ne? Sondern liegen irgendwo im Arm oder im Bettchen. Und insofern sind die Sachen immer noch wunderschön und da kann man echt viel Geld sparen und auch was für die Umwelt machen, wenn man gar nicht alles unbedingt neu kauft. Man kann natürlich irgendwie ein, zwei Lieblingssachen sich trotzdem irgendwie kaufen, wenn man es mag. Aber genau, also da gibt es ganz tolle Möglichkeiten auf jeden Fall. Und man braucht immer gar nicht so viel, wie man eigentlich denkt.
Und wenn nicht, ist ganz, ganz schnell was besorgt.
Richtig.
Also ich hatte beim zweiten Kind zum Beispiel ein Spuckkind.
Ja, gut.
Da kam ich mit den Tüchern ja nicht so aus, aber die gibt es ja an jeder Ecke. Ne? Dann schickst du deinen Partner los und der holt da tonnenweise Spucktücher.
Genau.
Ja, und ansonsten, wie du das sagst, so habe ich es auch gemacht in der zweiten Schwangerschaft vor allem. In der ersten dachte ich noch, vieles muss neu sein. Ne? Da will man ja nur das Beste fürs Kind. Und dann habe ich einige Dinge auch gar nicht benutzt, wie so, zum Beispiel so einen klassischen Strampler, weil meine Tochter dann so eine Spreizhose, so eine Trageschiene hatte, weil sie so eine Hüftdysplasie hatte. Und dann funktioniert das einfach nicht. Ne? Und das kriegst du aber erst hinterher raus.
Und dann hat sie mehr so Säckchen getragen. So, oder?
Dann hat sie, genau. Ja. Ja. Mhm. Oder Hosen, Hose und T-Shirt einfach.
Ja.
gerne genau. So Wickeltops gehabt und eine Hose dazu. Das geht dann, aber Strampler geht nicht. Ne?
Ja.
Und das sind so Sachen, das kriegst du erst raus, wenn dein Baby da ist.
Ja.
Und dann sind die Basare sehr, sehr nett.
Genau, und zu diesem, dass man ja nur das Beste für sein Kind will, tatsächlich sind diese Secondhand-Sachen ja super, weil die schon so oft gewaschen sind, da ist die Chemie schon raus. Ne? Also das ist ehrlich gestanden auch das Beste.
Ja, da hast du recht. Das ist so ein Trugschluss. Und wenn man wirklich tolle neue Sachen haben will oder so Einzelstücke, kann man die sich auch wunderbar schenken lassen. Sowas passt dann auch gut aus so einer Geschenkeliste.
Und die Leute freuen sich, dass sie gleich wissen, was sie einem Gutes tun können.
Ja.
Wenn man also ein schickes Wolle, Seide, irgendwas tolles Ding haben möchte oder so. Mhm, ja.
Generell beim Thema Erstausstattung ist meine Botschaft, die ich auch immer so übertragen will, dass man einfach bewusst hinschaut, was brauche ich überhaupt und nicht einfach blind irgendwie was einkauft. Auch hier wieder, wie bei so vielen Themen. Ne?
Ja, und was ich auch noch immer ganz spannend finde, ist, es gibt ja dann Freunde oder so, die einem sagen, also das braucht ihr unbedingt, das hat mein Leben gerettet, das war das Beste, ohne das hätten wir es nicht geschafft. Und ihr kauft das auch und ihr benutzt es nie. Also das ist total unterschiedlich. Das kommt ja immer so drauf an, wie die Kinder drauf sind. Insofern ist es auch toll, sich Sachen zu leihen oder erstmal zu gucken, was habe ich da für ein Kind? Wie ist das? Ist das ein Kind, was ganz viel getragen wird? Oder ist das ein Kind, was weiß ich, so eine Federwiege gut gebrauchen kann, weil es sonst nicht zur Ruhe kommt? Oder also brauche ich einen Kinderwagen oder brauche ich eine Trage oder brauche ich eine Wippe oder brauche ich eine... Also das ist so unterschiedlich und wenn man das alles anschafft, dann steht garantiert ein großer Teil davon rum und man benutzt ihn nie.
Genau.
Und insofern erst mal gucken und nicht schon die ganze Bude voll räumen mit Sachen. Das kann man immer noch später machen. Und zum Beispiel auch eine Trage finde ich auch toll, mit dem Kind anzuschaffen, ne? Dass man dann guckt, was passt für uns beide so am besten oder für uns drei.
Wird tatsächlich auch empfohlen, dass man das dann mit dem Baby zusammen macht.
Ja.
Wobei ich finde, so ein Tragetuch für einen
Tuch geht immer. Tuch kann man ja immer anpassen, weil das wickelt man ja so, dass es immer passt. Aber eine fertige Trage, da kommt es total drauf an. Das finde ich ganz interessant. Da findet man dann wirklich so das, was einem passt, am besten mit dem Kind zusammen.
Genau. Und dafür lässt sich ja auch wunderbar ein Gutschein wieder aufrufen als Geschenkidee.
Richtig.
Ich bin dafür, so eine Liste zu machen, was man gerne neu hätte und da dürfen sehr gerne Gutscheine drauf.
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Abschließend zu dem Punkt Erstausstattung möchte ich nochmal erwähnen, dass es da auch finanzielle Hilfen für gibt, für zum Beispiel Bürgergeld und Sozialhilfeempfängerinnen oder generell Menschen mit niedrigen Einkommen. Da hat man einen Anspruch auf Mehrbedarf und Zuschüsse zur Erstausstattung, die man dann beim Jobcenter bekommt. Oder es gibt auch weitere Hilfen, zum Beispiel.
Es gibt so Stiftungen, ne? Stiftungen für die Familie und so.
Ja. Bundesstiftung Mutter und Kind.
Ja.
Karitative Einrichtungen, die da helfen, Pro Familia, AWO, Caritas, sowas. Dass man die Themen kennt und dann nicht denkt, irgendwie, man muss da jetzt alles zusammensparen oder wenn man was braucht, ein paar Sachen braucht man ja auch auf dem Babybasar.
Richtig, genau. Und da kann man zum Beispiel auch beantragen, also gar nicht unbedingt die Ausstattung selber, sondern wenn man zum Beispiel keine Waschmaschine hat oder so. Ja? Das würde zum Beispiel auch funktionieren über das Sozialamt.
Sehr cool. Ja, wichtiger Tipp.
Ja, okay.
Ja, ich glaube, der Punkt, der ist in vielen, vielen Podcasts auch beschrieben und da gibt es viele Blogartikel zu. Und du hast zum Beispiel auch über die Babyschale, über den Babytransport mal einen tollen Blogartikel geschrieben, den habe ich damals gelesen.
Ja.
Da kann man ganz viel stöbern und am Ende muss man für sich selbst rausfinden, was passt oder was nicht. Ne?
Genau.
Gut, kommen wir zum nächsten Orga-Punkt. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt und den ich sehr bekannt machen möchte, weil ich finde, das ist viel zu wenig. Hast du eine Idee?
Ich bin gespannt.
Das könnte alles sein, ne?
Ja, es könnte alles sein.
Suche dir eine Haushaltshilfe oder
Mütterpflegerin. Ja.
Ne? Mhm. Wird immer bekannter schon. Es gibt auch viele, viele Mütterpflegerinnen mittlerweile, aber viele Frauen wissen nicht, dass sie einen gesetzlichen Anspruch tatsächlich haben, nach dem Sozialgesetzbuch 5, auf eine Haushaltshilfe, auf eine bezahlte Haushaltshilfe, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Ja.
Und das ist auch schon in der Schwangerschaft, aber vor allem auch im Wochenbett, wenn du deinen Haushalt selber nicht weiterführen kannst aufgrund bestimmter Indikationen, weil du Einschränkungen hast, die über dieses übliche Maß hinausgehen. Also nicht, dass du sagst, oh, ich habe keinen Bock oder kann ich mehr oder so wenig geschlafen, das zählt nicht. Aber wenn du zum Beispiel in der Schwangerschaft eine verordnete Bettruhe hast oder frühzeitige Wehen oder einen verkürzten Gebärmutterhals und musst liegen oder wie ich damals, ne, im Krankenhaus, oder danach der Geburt Geburtsverletzungen hast oder einen Kaiserschnitt hattest oder Stillprobleme oder eine Rektusdiastase. Das sind alles schon Indikationen, die von vielen Krankenkassen anerkannt werden.
Mhm. Und, wenn dein Partner, deine Partnerin nicht zu Hause ist, sondern arbeiten muss.
Also, das ist der dritte Punkt.
Richtig. Mhm.
Dass keine weitere Person im Haushalt leben darf, der den weiterführen könnte, so sagt es das Gesetz. Und das ist aber zum Beispiel schon erfüllt, wenn er arbeitet.
Genau. Mhm. Ja,
das muss man wissen.
Ganz, ganz guter Punkt auf jeden Fall.
Richtig. Mhm. Und dann gibt es da speziell ausgebildete Mütterpflegerinnen, die als Haushaltshilfe angestellt werden können und die dann zusätzlich zu dem, was eine Haushaltshilfe macht, was man sich so klassischerweise vorstellt, wie, was weiß ich, den Haushalt schmeißen, kochen, putzen,
einkaufen,
Kinder abholen, einkaufen, die dann auch noch ausgebildet sind für die Bedürfnisse, die so eine schwangere oder junge Mutter hat. Und sich auch mit Babys ein bisschen auskennen. Das ist wieder was anderes, was eine Hebamme macht, die ja auch zu dir kommt. Die Mütterpflegerin ist halt die ideale, ich will sie nicht degradieren zur Haushaltshilfe oder weiß nicht.
Ja, es ist wirklich so ein bisschen so darüber hinaus. Ne? Also sie würde sich zum Beispiel auch mit dem älteren Geschwisterkind mal beschäftigen. Sie würde was kochen, was besonders schön ist für das Wochenbett, zusätzlich vielleicht ein Tablett hinstellen mit ein paar Snacks. Also würde es dir auch so ein bisschen schön machen. Würde dann gucken, ne, ist das Bad okay, würde da mal eben durchwischen, würde dann wieder, wenn du möchtest, zum Beispiel dir mal das Baby einen Moment abnehmen, dass du schlafen kannst. Ne? Aber das ist alles über Absprache, also man kann dann einfach miteinander gucken, was braucht man gerade, was würde einem gerade gut tun. Und sie würde das dann machen, halt über dieses, ich putze mal deine Wohnung hinausgehend.
Mhm, genau.
Ja.
Damit man so eine Haushaltshilfe dann auch rechtzeitig hat, ist es wichtig, sie vorher zu suchen, weil es ist sehr schwer, Haushaltshilfen zu finden oder auch Mütterpflegerinnen zu finden. Und es ist besser, man hat das Thema schon mal auf dem Schirm, gerade fürs Wochenbett, wenn man weiß, mein Partner muss vielleicht wieder arbeiten, ich habe noch ein Geschwisterkind da, bei uns geht es nicht anders. Und es könnte ja sein, dass ich den Haushalt nicht selber weiterführen könnte, dass man schon mal eine Haushaltshilfe sucht und vielleicht auch mit dem Arzt oder der Ärztin im Vorfeld schon mal bespricht, so ist meine Situation dann. Und könnte ich da vielleicht einen Attest bekommen, weil der Arzt, die Ärztin stellt das Attest aus. Es muss auch nicht mal die Gynäkologin oder der Gynäkologe sein. Das kann auch ein Hausarzt machen. Und dann kann man das so ein bisschen parallel laufen lassen. Und wenn das Wochenbett dann eintritt, das Ganze formelle noch abwickeln und den Antrag bei der Krankenkasse stellen.
Richtig. Es gibt ja auch die Möglichkeit, da eine bekannte Person für einzuspannen. Also zum Beispiel eine Freundin, die gerade arbeitslos ist und das machen könnte. Oder eine Bekannte, die schon in Rente ist, ne, die das machen kann. Da muss man aber gut drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist und ob man sich dann von ihr wirklich so betutteln lässt, wie von einer vielleicht fremden Person, wo das manchmal tatsächlich sogar besser geht. Das kann was ganz Gutes sein, wenn man diejenige kennt. Aber ich habe auch schon öfters Frauen erlebt, die dann gesagt haben, ich habe mich dann irgendwie nicht getraut zu sagen, mach doch mal bitte mein Klo sauber oder so. Ja, also muss man ganz gut überlegen, ob einem das mehr hilft oder lieber jemand, der fremd ist.
Also manche Leute mögen gar keine fremden Leute mit haben,
auch das,
dabei haben, ne, in dieser sensiblen Zeit.
Ja, manche stört es auch. Also die können sich das gar nicht vorstellen, dass da noch jemand.
Andere hätten gerne jemanden Nahestehendes oder es kann sogar der Mann oder die Frau machen. Also der Partner, die Partnerin kann auch als Haushaltshilfe tatsächlich angestellt werden. Das habe ich im eigenen Bekanntenkreis sogar gehabt. Und
ja,
da gibt es jemanden, ja, das geht, der nimmt dann unbezahlten Urlaub und lässt sich als Haushaltshilfe anstellen und ist formell an der Arbeit. Wenn dann Elternzeit ist, geht das übrigens nicht. Und dann war der Haushaltshilfe bei seiner Frau.
Sehr verrückt, das habe ich ja noch nicht gehört.
Ja, und kriegt so eine Ersatzrate dann bezahlt. Ne? Das ist dann weniger, als sein Gehalt wäre, aber das funktioniert.
Mhm.
Und wenn man da Fragen hat, so wie das alles funktioniert und rechtlich ist und so, da helfen auch die Mütterpflegerinnen und auch viele Hebammen gerne mit dabei. Oder es gibt auch ganz tollen Service dafür, in Berlin sogar, die Franzi für Mamas. Vielleicht hast du von ihr schon was gehört, die Franziska Lorenz. Die hilft und die schult, glaube ich, sogar auch schon die Hebammen und auch die Mütterpflegerinnen mit diesen ganzen formellen Dingen, weil die da total fit ist und da auch so eine kleine Geschäftsidee hatte und das aufgebaut hatte. Und da kann man sich auch hinwenden, wenn man sowas machen will. Ne? Wenn man sagt, oh, bei uns Partner, das wäre gut, über so einen Umweg dann anzustellen.
Ja, super.
Gut, die Haushaltshilfe. Dann habe ich den nächsten Punkt, plane dein Blessing Way oder Babyshower, wie du schon gesagt hast. Manche brauchen das gar nicht. Andere möchten eine große Babyparty schmeißen oder was neuer ist noch, ne? Blessing Way.
Genau, da haben wir auch schon eine schöne Folge drüber gemacht. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wie man sich das vorstellen kann.
Kommt immer mehr und finde ich total schön, weil es einfach auch zu dieser sensiblen Zeit passt. Und da ist es wichtig, dass man das Thema einfach auch früh auf dem Schirm hat, früh plant, gerade wenn man eine externe Dienstleisterin mit ins Boot holt, jemand, der sich da auskennt mit und da so durchführt. Und die haben natürlich auch Vorlaufzeiten. Die sagen dann nicht, okay, nächste Woche kann ich kommen, sondern das kann schon mal 2-3 Monate dauern. Und ja, dass man die Themen auf dem Schirm hat, kennt und weiß auch, in welcher Phase für sich selbst das vielleicht gut ist, so 6 bis 8 Wochen vor der Geburt, dass man das dann bis dahin plant und weiß,
oder
welche To-Dos da alle auf der Liste stehen.
Richtig. Oder man bittet eine Freundin, also das habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass Freundinnen sich dann zusammentun und das machen oder organisieren oder auch selbst eine Dienstleisterin dann noch mit ins Boot holen, aber sich drum kümmern, dass man das einfach selber von der Backe hat.
Das ist natürlich ideal, wenn man da jemanden hat, der auch so ein Fable für hat. Ne? Also ich glaube, bei mir im Bekanntenkreis war Blessing Way noch gar nicht so verbreitet, vor ein paar Jahren sowieso ja noch gar nicht. Ne? Aber so im Nachhinein, wenn es da so ein, 2 Freundinnen gibt, ne, die da Lust drauf haben, einfach mal so durchklingen lassen, wenn die nicht selber kommen und sagen, hey, wollen wir sowas machen? Und dann kann man das auch wunderbar wieder auslagern.
Genau. Für alle, die noch nie von einem Blessing Way gehört haben. Ein Blessing Way ist eine Feier, wo Freundinnen zusammenkommen und die Schwangere feiern und quasi mit dieser Feier auch auf die Geburt vorbereiten und auf ihren Übergang in die Mutterschaft. Ja, das ist eigentlich so ein Blessing Way und das kann unterschiedlich ausgestaltet werden mit verschiedenen Ritualen. Wer sich dafür interessiert, hört gerne in die Folge über das Blessing Way rein. Folge 16.
Das Babyshower kam übrigens auch natürlich aus Amerika und hatte ursprünglich auch den Grund, die Familie über Geschenke finanziell zu entlasten. Wusstest du das?
Also dass es aus USA kommt auf jeden Fall, aber diesen Hintergrund. Aber
interessant,
ne? Macht Sinn. Ja, inzwischen ist es ja eine ziemliche Konsumschlacht meistens geworden.
Total.
Weil es auch schön sein kann. Ich war auch schon mal bei einer ganz schönen Babyshower, also alles gut, ne? Jeder soll da machen, was ihm ihr gut tut. Das ist eben auch eine Variante, ne? Wo auch Freundinnen, Mütter, wer auch immer zusammenkommen und auch die Frau feiern. Aber es geht vor allem darum, sie auszustatten mit Babysachen, Babyklamotten, Windeln, was auch immer. Vielleicht auch noch ein paar Tipps oder es oft werden Spiele gespielt. Also auch das ist eine Feier, die man unternehmen kann.
Okay. Ja, von diesem optionalen Punkt Blessing Way und Baby Shower zu einem Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, ich hatte vorhin ganz am Anfang mal was zu gesagt, suche dir einen Kinderarzt. Weil man denkt ja eigentlich, ich brauche den Kinderarzt dann zur ersten U-Untersuchung nach dem Krankenhaus und dann rufe ich da an und mache einen Termin und dann ist gut. Und frage vielleicht in der Schwangerschaft schon meine Nachbarin oder gehe mal so durch die Gegend im Telefonbuch früher. Heute online durch, wo sind denn Kinderärzte und macht da einen Termin. Aber es ist so, dass ganz, ganz viele Kinderärzte mittlerweile Aufnahmestopp haben und man das Thema sehr, sehr früh auf dem Schirm haben sollte, um überhaupt einen Platz beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin zu bekommen. Weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass es gar nicht so ist, dass Neugeborene oder auch Kinder von Geschwistern, die schon bei diesem Kinderarzt sind oder bei der Kinderärztin, unbedingt auch dort immer einen Platz kriegen.
Ja, und das ist nicht automatisch, ganz, ganz richtig.
Ja.
Ja, also ich glaube, man hat immer bessere Chancen, wenn man schon mit einem Kind dort ist, also schon bekannt ist, aber man muss auf jeden Fall Bescheid sagen, hey, ich bin wieder schwanger und demnächst nehmt ihr mein Baby dann auch mit auf.
Und es kommt leider immer wieder öfter vor, dass die Kinderärztinnen oder Ärzte sagen, wir haben leider keine Kapazitäten mehr. Und dann ist es so. Und dann hat man auch keinen Anspruch darauf tatsächlich. Also es gibt dann Notfallsprechstunden, wo man hingehen kann und wo man auch behandelt wird, wenn akut was ist. Aber man hat dann für diese ganzen vielen Untersuchungen, die nach der Geburt anstehen, die U-Untersuchungen und auch so Neugeborenen-Screening, falls das nicht mehr im Krankenhaus stattfindet, braucht man einen festen Kinderarzt. Und da muss man einfach vorher fragen, gibt es bei euch Kapazitäten? Wie ist es? Können wir kommen? Und um da einfach sicher zu sein, nach der Geburt dann auch einen Platz zu haben. Und ja, das ist so ein Punkt, wo eine Hebamme zu einer Schwangeren gesagt hat, bei uns hier in, ich weiß nicht mehr, wo es war, sollte man damit schon sehr früh, also schon 13., 14. Woche starten.
Wow. Ja, was ich noch sagen würde, ist, dass wenn man jetzt nicht zu seinem absoluten Wunsch Kinderarzt erstmal kommt und dann für die ersten Untersuchungen vielleicht ausweicht zu jemand anders, dann kann man immer noch versuchen, dort etwas später reinzukommen. Ja, am Anfang sind die Babys ja noch sehr klein und es ist für sie noch nicht ganz so essentiell, dass sie diesen, sie nehmen das noch nicht so wahr, dass das jetzt ihr Kinderarzt ist, aber wenn sie dann ein bisschen älter werden, ist es halt toll, wenn man einen hat, wo man sich wirklich wohlfühlt, wo das Kind gut aufgehoben ist, wo es immer hingeht, wo es weiß, das ist meine Kinderärztin oder mein Kinderarzt und wo es Vertrauen dann hat, wenn man jetzt mit so einem Mini-Baby die ersten zwei Male irgendwo anders hingeht, weil es irgendwie gerade nicht geht, finde ich das persönlich nicht ganz so schlimm. Dann kann man immer noch versuchen, zu dem Lieblingsarzt, Ärztin hinzukommen.
Guter Tipp. Es ist ja auch wichtig als Eltern, dass man ein gutes Gefühl hat. Richtig. Ne? Gerade am Anfang, wo das Kind noch nicht so viel sagen kann.
Ja.
Und was da jetzt noch ganz neu am Markt ist, was es noch gar nicht lange gibt, ist die U0. Vielleicht hast du davon schon gehört. Das ist ein neues Beratungsangebot. Ich dachte am Anfang, als ich das gelesen habe, das wäre ein Scherz. Also wir kennen ja U1, 2, 3, die U-Untersuchung. Und da gibt es jetzt relativ neu noch die U0, wo man in der Schwangerschaft schon hingehen kann als werdende Eltern und einen Beratungstermin kriegt. Und wo man dann von der Ärztin oder dem Arzt aufgeklärt wird über die ganzen Themen, die anstehen. Über Stillen, über Impfen, die Untersuchungen und so weiter und so fort. Und wenn das deine Kinderärztin, die du ausgesucht hast, oder dein Kinderarzt anbietet, dann ist das ein heißer Tipp für Schwangere, da hinzugehen, weil man da auch die Praxis und den Arzt oder die Ärztin einfach schon mal kennenlernen kann.
Mhm. Und schon mal guckt, ob das passt. Ja, sehr gut.
Mhm. Genau. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, sehr gut.
Gut, zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt heißt, bereite dich auf das Leben mit Baby vor. Und da geht es darum, einfach so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie sind die ersten Wochen mit dem Baby? Wie entsteht eine Bindung? Dass man sich so ein paar Themen anliest. Da gibt es auch einen ganz tollen Ratgeber mit Infografiken von der BZGA wieder. Das können wir auch sehr gern verlinken, wo so Grundlagen zum Thema Ernährung, Stillen, Kind umsorgen, Kindergesundheit, die Entwicklung des Kindes mit den einzelnen Schritten, die Erziehung, Notfallnummern aber auch, ne, was man alles so braucht, findet, dass man sich einmal damit beschäftigt, diese grundlegenden Themen zu kennen. Man kann natürlich auch Bücher lesen, Podcasts hören, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es da sehr, sehr viel gibt und man sich da auch schnell drin verzettelt. Also das ist eine Sache, finde ich ganz wichtig, dass man sich da einmal drauf vorbereitet. Es gibt ja auch so Kursangebote von Hebammen, die so Säuglingspflegekurse anbieten oder auch einen Erste-Hilfe-Kurs auf jeden Fall am Anfang macht und einen Stillvorbereitungskurs vielleicht für die Mamas, die stillen wollen. Das ist auch was, was ganz, ganz viele Frauen hinterher sagen.
Das hätte ich gerne gehabt.
Vorher,
ja.
Genau. Mhm. Ja, ja. Vorher mit beschäftigt war ich einfach, man kann sich es nicht vorstellen und dann läuft es vielleicht nicht so, wie man sich es vorgestellt hat. Und dann ist es Gold wert, gerade so am Anfang. Bei mir nach dem Kaiserschnitt war das auch so schwierig und ich wollte es unbedingt und habe abgepumpt und abgepumpt. Und bis das geklappt hat, ne, da hätte ich auch gedacht, Leute, in der Klinik damals, wieso hat mir keiner gesagt, dass das nicht reibungslos klappt? Ne? Und da bin ich wieder so in der Opferhaltung. Ja. Ja? Das ist meine Verantwortung als Mama, dass ich mir diese Themen angucke. Und wenn ich zum Entschluss komme, ich brauche das nicht, weil ich so im Vertrauen mit mir bin oder so, ist ja auch gut. Aber die Themen auf dem Schirm haben und sich Gedanken drüber machen, finde ich total
schwierig. Finde ich auch total schwierig, weil einerseits finde ich es auch einen tollen Tipp und ich finde es auch immer gut, sich vorher mit dem Stillen zu beschäftigen. Ne? Man kann auch seine Hebamme fragen, ob sie mit einem da schon mal so eine Vorbereitung macht. Also ich mache das immer mit den Frauen, die ich betreue, weil das für uns beide dann im Nachhinein einfacher wird, weil wir einfach schon wissen, das und das haben wir besprochen und das klappt dann besser. Andererseits finde ich es echt schlimm, dass es so ist, also dass man es braucht, also dass es sozusagen in den Kliniken nicht immer so perfekt funktioniert und dass es nicht immer eine Stillberaterin gibt oder eine Hebamme, die dann kommt und wirklich das mit einem durchgeht, bis es wirklich klappt. Also das finde ich schon auch ein bisschen traurig, dass es so ist.
Total. Wir haben jetzt schon so viele Zertifizierungen für Kliniken und Labels, die dann da dran stehen und dann am Ende ist Personalmangel oder wieder einer krank, gerade in der Zeit, wo du da bist.
Ja.
Und dann fällt das Thema einfach aus. Ja, und man kann sich vorher einfach auch nicht vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so fließt, wie man das denkt. Und man ist im Stress wegen irgendwelchen anderen Themen.
Und es gibt wirklich ein paar gute Tipps, die man im Vorfeld so mitnehmen kann, die es einem wirklich dann einfacher machen. Zumindest die Chance deutlich erhöhen, dass es einfacher wird.
Dass es gut klappt und reibungslos ist.
Ja.
Kein Riesenstress mit Abpumpen und so weiter. Ja. Wenigstens gibt es die Möglichkeit.
Also ich finde den Tipp super, einen Kurs zu machen, der einen speziell aufs Stillen vorbereitet. Oder man hat eine Hebamme, der das sehr wichtig ist und die das mit einem durchgeht. Also beides ist möglich. Und natürlich ist es so, dass es auch nicht immer zur Katastrophe in der Klinik kommt, sondern natürlich sind ganz viele Menschen in der Klinik auch ganz engagiert und unterstützen einen da gut. Aber, wie du gerade gesagt hast, Personalmangel oder man gerät doch an eine, wo es irgendwie nicht von der Chemie her stimmt oder ne, wo man irgendwie nicht mit zurechtkommt. Insofern finde ich irgendeine Art von Vorbereitung aufs Stillen einfach immer eine echt gute Idee.
Auf jeden Fall. Für mich fiel das auch so ein bisschen vom Himmel mit dem Kaiserschnitt. Ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich wusste, ich will stillen, ja. Auf jeden Fall. Und hatte aber gar nicht auf dem Schirm, dass das schwierig werden könnte. Tatsächlich ja. nicht. Ich meine, heute ja. wird man über Social Media vielleicht so ein bisschen drauf hingestupst auch, ja. dass es ein Thema ist.
Und es ist ja auch verrückt, weil es eigentlich ja so was ganz Natürliches ist. Ne? Und die Total. Kinder haben Reflexe, die dazu beitragen, dass es eigentlich klappen sollte. Und trotzdem ja. hat es eben so viel mit unserer Psyche auch zu tun, dieses Stillen. Es ist so doll davon beeinträchtigt. Nach so einer Geburt und wenn man dann eben in der Klinik ist, in diesem ganzen Klinikalltag, da ist einfach dann viel Stress und Stress ist immer ungünstig fürs Stillen.
Ja.
Und wenn man dann so ein paar Dinge weiß, auf die man achten kann im Vorfeld, dann hat man eigentlich viel gewonnen.
Auf jeden Fall. Das hat die Natur ja auch nicht so vorgesehen, dass wir dann ja. in der Klinik liegen und Stress Richtig. Haben, ne? Sonst wird es laufen.
Da hast du recht, ja, das stimmt. Also das ist ja auch ja. tatsächlich so, bei außerklinischen Geburten ist es oft ein bisschen einfacher, ne?
Das ist schön.
Weil man ja. in seinem gewohnten Umfeld ist und ja.
Ja, es läuft.
Es läuft.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, und einen anderen Kurs hatte ich eben schon angesprochen, den Erste-Hilfe-Kurs. Und der steht nämlich auch auf meiner To-Do-Liste, weil ich finde, das ist ein absolutes Must-Have. Dass beide Elternteile und auch weitere Bezugspersonen, die viel mit dem Kind zu tun haben und viel in der Betreuung sind, einen Erste-Hilfe-Kurs für Babys und Kleinkinder speziell belegen. Das kann man vor oder nach der Geburt machen. Wenn man es vor der Geburt macht, hat es natürlich immer den Vorteil, dass man es direkt kann, dass man dann die Zeit noch hat dafür. Nach der Geburt, man hat halt vielleicht ein anderes Gespür, wenn man das Baby schon irgendwie mit dabei hat.
Man kann sich das vielleicht besser vorstellen. Ne?
Genau.
Also wir haben es damals tatsächlich auch erst danach gemacht. Es war dann irgendwann ein Angebot von der Tagesgruppe, wo unser Kind war. Und da ja. hatten wir aber auch schon so ein paar, also zumindest im Freundeskreis schon so ein paar Fälle gehabt von Dingen, die passiert sind. Also es war, die Kinder waren schon ein bisschen größer, aber da hatte sich einer zum Beispiel schon mal eine Murmel in die Nase gesteckt. Und ja. die Frage war, wie kriegt man diese Murmel jetzt wieder raus? Weil sowas Rundes, das ist echt schwer zu greifen. Und solche Dinge zum Beispiel, ne? Oder eben diese klassischen Sachen, das Kind hat irgendwas getrunken und es war Putzmittel, ne? Und wie reagiert man jetzt? Und wie ist das? Gibt man dem Wasser, gibt man dem Milch, gibt man dem gar nichts? Muss man sofort in die Klinik gehen? Hat man die Nummer vom Giftnotruf auf dem Schirm? Ja. Lalala, ne? Also da gibt es auch viele Themen und ich finde es auch eine ganz gute Idee für Eltern, so einen Kurs mal zu machen, weil man einfach weiß, wie muss man reagieren, ne? Worauf muss man achten, wenn das Kind vom Klettergerüst gefallen ist? Auf welche Zeichen muss ich gucken? Wann muss ich auf jeden Fall das Kind schnappen und in die Klinik gehen? Wann kann ich erstmal entspannt sein und abwarten? Das gibt einem viel an die Hand, wo man dann sicherer ist. Und auch, da werden ja auch, also kleine Infekte und so wird ja auch behandelt. Ne? Wie reagiere ich bei Fieber? Was mache ich bei, ne? Also es sind wirklich auch so ganz praktische Dinge. Da ist man einfach selbstbewusster mit seinem Kind und das ist schon eine coole Sache.
Das gibt so viel Sicherheit. Meine Kinder hatten zum Beispiel beide, meine Tochter, da war es noch ein bisschen doller, diesen Krupphusten, wo die dann nachts einfach laut losbellen. Ne? Und du weißt nicht, oh mein Gott, du denkst, dein Kind erstickt und du musst jetzt ganz schnell und so weiter. Dabei musst du zum Fenster und du brauchst kalte Luft im Winter, ne? Oder zum Kühlschrank, wenn es Hochsommer ist. Kalte Luft und das sind Dinge, die lernst du da und das gibt dir so viel Sicherheit.
Ja.
Und du weißt, du kannst deinem Kind helfen, ne? Und es erstickt jetzt nicht hier innerhalb von Sekunden. Oder meine Tochter hatte auch so einen kleinen Aufkleber verschluckt, als sie ein Baby war. Und du glaubst nicht, wie das für mich war, dass ich genau wusste, ich lege die übers Knie, ich hau der da hinten zwischen die Schulterblätter und da kam dieser Aufkleber raus. Und zack, hat sich das Thema erledigt. Ne? Hätte ich das nicht gewusst und hätte da diesen Griff, den man bei einem Erwachsenen macht, ne, da gibt es Unterschiede wieder, bei Kindern ist es anders, gemacht und dann wäre vielleicht nichts passiert. Ne? Also, will ich gar nicht drüber nachdenken. Also so ein Erste-Hilfe-Kurs, ein Must-Have, das kann man halt vor Ort machen, direkt bei sich um die Ecke, wenn es ein Angebot gibt.
Genau, da gibt es ja viele Angebote, ne? Vom Roten Kreuz oder von verschiedenen Einrichtungen, Nachbarschaftszentren, was auch immer. Da kann man einfach mal gucken, was ist praktisch, was passt für uns, wo kann ich irgendwie hingehen. wo können wir zusammen hingehen nach der Arbeit oder so oder am Wochenende.
Das sollte auch speziell sein für Babys und Kleinkinder,
für Säuglinge, richtig.
Es halt wieder Unterschiede gibt.
Ja.
Oder man kann das auch online machen, als Live-Kurs oder als On-Demand-Kurs.
Ja.
Und oft gibt es auch Kurse, die man immer wieder wiederholen kann, die man einmal kauft und immer wieder angucken kann und die dann auch abgedatet werden. Das finde ich auch sehr, sehr cool, weil ich müsste auch langsam mal wieder hingehen.
Mhm.
Das ist ewig her. Und ich habe das auch nicht mehr alles auf dem Schirm. Ne? Wann kannst du dich ja jetzt mal selber fragen, wenn du jetzt gerade zuhörst im Podcast, wann war der letzte Erste-Hilfe-Kurs?
Lalala.
Führerscheinprüfung und so. Ne? Ja, also ein wichtiges Thema.
Richtig.
Auch was auch mit dabei ist bei den Kursen, so was die Hausapotheke einrichten, muss ja auch jeder machen dann für ein kleines Kind, dass du weißt, was brauchst du alles, so auch so diese Notfallmedikamente oder so. Es ist nicht viel, aber man muss sie kennen und wissen, was es ist.
Und wann man sie eben auch anwendet.
Ja. Richtig, auf jeden Fall. Oder verschiedene Apps runterladen. Es gibt so eine App, die heißt 116117 von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die hilft so, sich zu orientieren, einen Arzt zu finden in einer Notsituation oder zu wissen, wo gibt es Bereitschaftspraxen und so weiter und so fort. Die kann ich jedem empfehlen. Oder die Gift-Notruf-App, dass man weiß, wenn das Kind was verschluckt hat, was muss ich da machen.
Richtig.
Zusätzlich zum Kurs.
Ja.
Jana, jetzt sind wir
sehr
beim letzten
gut.
Punkt angekommen. Und das sind 12 Punkte gewesen, ne? Von den 36 oder 35, die ich da im Ohr geplant habe.
Ist schon gut, dass du das über die Wochen verteilst, sonst wäre es echt ganz schön viel.
Ja, es ist wirklich so viel und man muss ja auch nicht bei jedem Punkt in die Tiefe gehen. Ne?
Ja.
Genau. Und ich hatte ganz am Anfang gesagt, der erste und der letzte Punkt fallen in diesen klassischen Orga-Bereich. Und der letzte Punkt auf meiner Liste heißt, bereite Entscheidungen und Anträge für die Zeit nach der Geburt vor. Da geht es natürlich weiter, ne? Es ist dann nicht Schluss, sondern es kommt dann eine neue Liste. Ich traue es mich gar nicht zu sagen.
Ja.
Und zu wissen, was es nach der Geburt dann für Themen gibt, hilft natürlich, auch da wieder strukturiert durchzukommen.
Und das ist super, ne? Diese Anträge, sich einfach alle schon mal runterzuziehen, dass man,
genau.
Also vieles kann man auch schon vorausfüllen, weitestgehend, ne? Klar, man braucht dann am Ende, für vieles braucht man dann die Geburtsurkunde, aber man kann schon ganz viel ausfüllen und das ist wirklich immer wieder, ne? Es ist eine ganze Menge, was man da ausfüllen muss. Es ist immer wieder dasselbe, also es wiederholt sich dann auch, wenn man mehrere Anträge macht, man weiß dann irgendwann schon, was man alles dafür braucht, für Unterlagen. Aber es ist echt viel Arbeit, die man sich spart dann im Wochenbett.
Ja. Die ersten Anträge, die man nach der Geburt dann auf dem Schirm haben sollte, sind dann natürlich das Elterngeld und auch das Kindergeld. Am wichtigsten ist, dass ihr zeitnah nach der Geburt zum Standesamt geht oder auch den Klinikservice, den Anmeldeservice in der Klinik vor Ort nutzt, wenn das angeboten wird. Und so kommt ihr relativ schnell an die Geburtsurkunde, außer es gibt natürlich wieder Behördenrückstand oder sowas. Und dann könnt ihr den Elterngeldantrag, den ihr idealerweise in der Schwangerschaft schon vorbereitet habt, direkt eintüten und losschicken und dann auch das Kindergeld relativ schnell beantragen.
Sehr gut. Genau. Und da, wie wir gesagt haben, ne, das könnt ihr vorher ausfüllen, dann habt ihr im Wochenbett mehr Zeit für die schönen Dinge.
Genau.
Wow, also es sind einige Dinge, an die man denken muss. Das ist echt eine Wissenschaft für sich.
Ja.
Deshalb,
das war jetzt so ein Drittel.
Das war jetzt ein Drittel, genau. Oh Gott, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Madeleine, ich bitte ja meine Gesprächspartnerin immer um so einen heißen Tipp, Mitbringsel, Lieblingstool, Buch, Lied, Film, Gegenstand, was auch immer. Und ich denke, du hast uns deine Liste mitgebracht, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Geht einfach auf meine Webseite orgamami.de. Dort findet ihr die Checkliste für 0 Euro, wo alle diese To-Dos draufstehen. Und wer noch ein bisschen tiefer eintauchen will und nicht so Lust hat, die Basics dazu zu recherchieren, für den habe ich noch den Orga-Guide im Angebot. Auf jeweils einer Seite kurz und knapp zusammengefasst, was ist wichtig zu dem Thema. In viele Themen muss man natürlich viel, viel tiefer eintauchen. Also mit Elterngeld, das ist auf einer Seite nicht getan. Aber du findest hier die wichtigsten Links dazu, das, was offiziell angeboten wird, die offiziellen Behördenlinks und so weiter und so fort. Und auch Podcast-Empfehlungen. Buchempfehlungen, was halt so wichtig ist. Und begleitend zu diesem Orga-Guide bekommst du dann auch passend zu deiner aktuellen Schwangerschaftswoche jeweils einen Reminder zu dem Thema, damit du garantiert nichts mehr vergisst.
Wunderbar. Perfekt. Liebe Madeleine, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Expertise. Das war ein super schönes Gespräch. Geht auf jeden Fall zu Orga Mami und checkt Madeleines Services aus. Wir packen euch den Link zu der kostenlosen Checkliste mit allen 35 To-Dos von Madeleine in die Shownotes.
Ja. Vielen, vielen Dank. Liebe Jana, es war mir eine Ehre. Ich verfolge dich schon so lange.
Ja.
schon seit Anfang mit dem Hebammen-Blog, deshalb freue ich mich sehr.
Ich freue mich auch.
Vielen Dank für deine Einladung nochmal. Und vielleicht sehen wir uns ja bald im Orga-Mami-Podcast. So eine kleine heimliche Ankündigung. Vielleicht ist er auch schon da, wenn die Folge hochgeladen wird. Aber ansonsten freue ich mich, wenn ich dich da auch mal interviewen darf.
Na klar, das machen wir. Sehr gerne. Ja, und ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken fürs Zuhören, für das schöne Feedback, für Sternchen und Rezensionen. Und wenn ihr hier gerne zuhört und den Podcast noch nie bewertet habt, dann freue ich mich, wenn ihr euch heute ganz kurz die Zeit nehmt, das zu tun. Danke dafür. Das war der Geburtskanal. Liebe Madeleine, nochmal danke und tschüss und mach's gut.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.